NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. Februar 1468. Der Todestag des Buchdruckerfinders Johannes Gutenberg.
1000 years, 1000 people.
Die Amerikaner wollen es wissen.
Ja, das war zur Jahrtausendwende, ja genau.
Eine Jury soll die Entscheidung treffen.
Ranking the men and women who shaped the millennium.
Wer war der Mann oder die Frau des Jahrtausends?
Ja, das ist die Frage.
William Shakespeare.
Setzt die Jury auf Platz 5.
Christopher Columbus.
Platz 2.
And the winner is...
Der Gewinner, den die Amerikaner zum Man of the Millennium gekürt haben, ist ein Deutscher, der Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. Wir wissen fast nichts über das Leben dieses Mannes und was wir über ihn wissen, findet sich gesammelt in einem Museum in Mainz.
Wir verlassen jetzt hier unten das Tiefgeschoss und gehen jetzt zu unserem Allerheiligsten.
Dr. Cornelia Schneider ist hier verantwortlich für die vielen alten Bücher, die es zu sehen gibt.
Wir müssen hier rum.
Oben im Museum hängt ein Bild des Mannes.
Alter Mann, Pelzmütze, Pelzkragen, schwarz, würdig gekleidet, ja, langer weißer Bart.
So soll er ausgesehen haben.
Nein, wir wissen nicht, wie er ausgesehen hat.
Denn das früheste Bild entstand ein Jahrhundert nach seinem Tod. Im 15. Jahrhundert ist er gestorben, heute vor 545 Jahren. Der Mann, dessen Erfindung Licht ins Dunkel des Mittelalters brachte.
Ja, absolut, ja. Mhm.
Der eine Medienrevolution auslöste, den Worten Flügel verlieh, indem er sie druckte, statt sie abzuschreiben.
In principum erat verbum. Im Anfang war das Wort.
Der Mann des Jahrtausends.
The man of the millennium.
Sein Name.
Hähnchen-Gänsfleisch.
Wie bitte?
Hähnchen-Gänsfleisch.
Nie gehört.
Also es gab im Mittelalter nicht feste Namen, so wie wir das haben. Also man hatte einen Vornamen oder auch mehrere Vornamen. Das war in seinem Fall Johannes.
Hähnchen.
Oder auch.
Hängen.
Oder.
Henne.
Er stammt aus der Mainzer Patrizierfamilie der Gänsfleischs.
Ja, Gänsefleisch. Vielleicht haben die mal irgendwann Gänse gezüchtet oder so. Ja, also ich habe keine Ahnung.
Die Gänsfleischs sind reich und irgendwann ziehen sie um.
Zum Gutenberg.
Heißt ihr Anwesen im Zentrum von Mainz. Und so kommt der Name zustande, dem wir diesem Mann bis heute geben. Johannes
Hähnchen.
Zum Gutenberg. Gutenberg. Der Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. Eine Erfindung, die zu seiner Zeit in der Luft lag.
Verbum erat apoteum. Das Wort war bei Gott.
Wer das Wort hat, hat die Macht. Die Macht über die Wörter aber hat die Kirche.
Et Deus erat verbum. Und Gott war das Wort.
In den Skriptorien, den Schreibstuben der Klöster, entstanden die meisten Bücher des Mittelalters. Das
Manuskript
von
Manu
Hand
Skriptum
geschrieben. Um eine Bibel von einem Mönch abschreiben zu lassen, braucht es etwa 2 bis 3 Jahre. Was liegt näher, als darüber nachzudenken, diesen Prozess zu beschleunigen?
Es gab zu Gutenbergs Zeiten schon zum Beispiel einen Holzschnitt.
Aus einer Holzplatte werden all die Dinge herausgeschnitzt, die nicht gedruckt werden sollen. Man streicht Farbe auf die Platte, legt Papier darauf, reibt darüber.
Und hat dann auf einer Seite was abgedruckt ist. Also das, was Sie da reingeschnitten haben, haben Sie dann seitenverkehrt auf Ihrem Papier.
Ganze Bücher wurden in diesem Verfahren bereits vor Gutenberg gedruckt. Sogenannte Blockbücher. Ihre Herstellung war unglaublich aufwendig.
Es gibt ein paar Blockbücher, aber wenn man die sich anguckt, das überzeugt nicht. Ja. Und Gutenberg hat eben diese Lücke erkannt.
Wer ist dieser Gutenberg, dieser Hähnchen-Gänsfleisch? Die Gänsfleischs sind eine reiche Patrizierfamilie aus Mainz. Heute wird angenommen, dass ihre Söhne zum Studium nach Erfurt geschickt wurden. Denn die Universität Erfurt gehört zur Erzdiözese Mainz. Im Wintersemester 1418-19 wird dort ein Student namens
Johannes de Alda Villa
aufgelistet. Alda Villa ist Eltville am Rhein. Dort besitzen die Gänsfleischs ein Anwesen. Es könnte sich bei diesem Studenten also um Gutenberg gehandelt haben.
Also, dass er eine Universität besucht hat, davon kann man, glaube ich, schon ausgehen, denn er hat Latein gekonnt, er konnte lesen und schreiben, er war umfassend gebildet.
Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Astronomie, Mathematik.
Die Gründung von Universitäten lässt den Bedarf an Büchern zu Beginn des 15. Jahrhunderts sprunghaft steigen.
Man hat so ein Buch genommen, also sagen wir ein Standardwerk.
Die einzelnen Lagen auseinandergetrennt und gegen Bezahlung an Studenten verliehen.
Die haben das abgeschrieben oder haben es abschreiben lassen. Haben es zurückgegeben und haben sich dann eine andere Lage von demselben Buch geholt.
Bücher sind unschätzbar wertvoll. In den 1430er Jahren treffen wir
Hänschen zu Gutenberg
in Straßburg. Dort ist er in eine leidige Geschichte verwickelt. Eine Patriziertochter verklagt ihn wegen eines gebrochenen Heiratsversprechens.
Ut videtur matrimonie causa.
Ein Hallodri, dieser Hänschen zu Gutenberg.
Ja, dieses Bild, was man eben immer durch diesen alten, bärtigen Mann hat, das verdient bestimmt gewisse Korrekturen. Ja, also das ganz sicherlich.
In Straßburg betätigt sich Gutenberg auch erstmals als Geschäftsmann und Erfinder. Er gründet ein Unternehmen zur Herstellung von Pilgerspiegeln. Was sind Pilgerspiegel? Alle 7 Jahre findet die Heiligtumsfahrt nach Aachen statt, die sogenannte
Ochefahrt.
Dann werden am Dom zu Aachen die Reliquien öffentlich gezeigt.
Die Windeln Jesu.
Und da kamen riesige Mengen von Pilgern hin, also über 100.000.
Das Lendentuch Christi.
Der Anblick der Reliquien spendet Trost und Heil. Aber wie diesen Moment konservieren? Dazu halten die Pilger kleine Spiegel in die Höhe, ähnlich wie es heute viele Menschen mit ihren Fotohandys machen. Die Reliquien spiegeln sich im Pilgerspiegel.
Und dann hat man diese heilige Kraft, die hatte man in diesem Spiegel sozusagen eingefangen, ja.
Gutenberg aber hat sich ein Verfahren ausgedacht, um möglichst billig solche Spiegel herzustellen. Ein Gussverfahren, eine Massenproduktion. Ein prima Geschäft. Gemeinsam mit anderen gründet er ein Konsortium zur Spiegelproduktion.
Und dann war aber das Dumme, diese Heiltumsfahrt, die Aachener, die wurde verschoben, weil die Pest kam. Und jetzt haben die auf diesen Pilgerspiegel gesessen.
Einer aus dem Konsortium stirbt und die Angehörigen verklagen den Jungunternehmer. Nur durch diese Prozessunterlagen wissen wir von diesem Kapitel in der Geschichte des Mannes, den wir Johannes Gutenberg nennen. Zu Weltruhm brachte ihn freilich ein anderes Kapitel seines Erfinder- und Geschäftslebens.
Das Werk der Bücher. Ein gewisser Johannes Bonemontanus.
Bonemontanus. Gutenberg.
Ein gewisser Johannes Bonemontanus, so heißt es, habe als erster die Druckkunst ersonnen, bei der nicht mit einem Schreibrohr oder mit einer Feder, sondern mit Buchstaben aus Erz Bücher hergestellt werden.
So ein Zeitgenosse.
Sie sehen hier Stahl und hier haben wir Panzerglas und hier liegen unsere Schätze.
Cornelia Schneider vom Gutenberg-Museum im Allerheiligsten.
Ja, Allerheiligste. Das hat seinen Namen zu vollem Recht, muss man sagen.
2 Gutenberg-Bibeln liegen unter Panzerglas. Es gibt von diesen Bibeln nur noch 49 vollständige Exemplare weltweit.
Also die letzte, die annähernd komplett war, die hat, glaube ich, 10 Millionen Dollar gekostet.
Diese Bücher gehören zu den ersten, die nicht abgeschrieben, sondern gedruckt wurden. In einer Werkstatt in Mainz. Eine solche Druckwerkstatt wurde im Museum nachgebaut. Hier steht Robert Hartmann.
Ich bin der Museumsdrucker hier vom Gutenberg Museum. Und da zeige ich Ihnen als erstes, wie so ein Buchstabe gegossen wird.
Ein kleines Handgießgerät.
Ein Gießgerät, weil man es in der Hand hält, Handgießgerät.
Eine Entwicklung Gutenbergs.
Mit der Kelle wird das flüssige Metall dann da eingefüllt.
Eine Verbindung aus Blei, Antimon und Zinn. An dieser Mischung muss Gutenberg lange getüftelt haben.
Ein paar Sekunden Wartezeit.
Fertig ist ein Buchstabe.
Maßgenau, maßbeständig. in großer Menge immer gleich aussehend.
Eine Seite der Gutenberg-Bibel besteht aus etwa 3500 solcher Buchstaben.
Und dann bekommt der Schriftsetzer die Buchstaben und der ordnet sie hier im Setzkasten ein.
Das Zusammensetzen einer gesamten Seite aus einzelnen Buchstaben dauert zu Gutenbergs Zeiten etwa einen Tag.
Jetzt kommt der Buchdrucker und der schiebt es ein in die Druckerpresse auf das Fundament.
Eine umgebaute Weinpresse.
So, dann haben wir hier noch die schwarze Farbe.
Ein Gemisch aus Ofenruß, Pflanzenöl und Harz.
Ziehen Sie und abstützen. Feste.
Das eigentliche Drucken.
Eins, zwei und...
ist Schwerstarbeit.
Wenn ich den Deckel öffne, hört man so ein leichtes Geräusch. Dann wusste man, dass der Druck gut geworden ist.
Die erste Seite aus dem Johannesevangelium.
In principum erat verbum. Im Anfang war das Wort.
Das Wort ist zerlegbar in Buchstaben. Sie sind beweglich, zusammensetzbar zu jedem beliebigen Text, reproduzierbar in beliebiger Auflage, immer gleich. Das Prinzip klingt so einfach.
Ja, hätte ihr da drauf kommen können, ist aber offensichtlich nicht, ja.
Der Druck der Bibel ist für Gutenberg ein gigantisches Unternehmen und nach damaligen Verhältnissen Hightech. 180 Exemplare entstehen in 2 Jahren. Die ersten nicht auf Papier, sondern Pergament, Tierhaut.
Also Schaf und Ziege.
Für eine Gutenberg-Bibel, Altes und Neues Testament,
1291 Seiten,
braucht Gutenberg die Haut von 80 Tieren. Seine Bibeln sollen schöner und exakter sein als Handschriften. Nicht unbedingt billiger. Sie werden nach dem Druck aufwendig von Hand koloriert und kosten, naja, so viel wie ein halbes Haus.
Ja, vielleicht wie ein ganzes Haus.
Kommt aufs Haus an.
Also man kann sagen, je nachdem hat es leicht doppelt oder dreimal so viel gekostet.
Gutenberg zeigt sich als geschickter Geschäftsmann. Als 1454 in Frankfurt ein Reichstag abgehalten wird, nutzt er die Gelegenheit für PR-Maßnahmen.
Da war die Prominenz der Welt versammelt, Kaiser, Könige, Bischöfe, Kardinäle, ja, und die haben ja auch sofort darauf reagiert.
Vollständige Bibeln habe ich nicht gesehen,
schreibt ein Besucher, der spätere Papst Pius II., an einen befreundeten Kardinal.
Aber einige Bögen in höchst sauberer und korrekter Schrift ausgeführt, nirgendwo fehlerhaft. Euer Gnaden würden sie mühelos und ohne Brille lesen können.
Und dann schreibt der Kardinal zurück, er soll bitte so ein tolles Buch kaufen. Und dann schreibt er wieder zurück, tät ihm leid, wäre schon ausverkauft.
Es ist ein Millionengeschäft. Neben den Bibeln druckt Gutenberg auch Billigeres auf Papier.
Ars minor.
Lateinische Grammatiken.
Ein Mahnung der Christenheit wider die Dorken.
Den sogenannten Türkenkalender. Aber auch Ablassbriefe.
Ja, Ablassbriefe war überhaupt genial. Ablassbriefe waren überhaupt das Tollste überhaupt.
Gutenberg druckt sie in billiger Massenauflage im Auftrag der Kirche. Die verkauft sie wiederum an Gläubige.
Damit sind sie zu einem Priester gegangen und der hat aufgrund dieser Quittung Absolution erteilt.
Gutenberg war kein Kirchenkritiker, er war ein kühl kalkulierender Geschäftsmann.
Ablassbriefe drucken, das war einfach geschäftstüchtig, ja.
Lange wurde angenommen, ein Rechtsstreit hätte Gutenberg am Ende seines Lebens um sein Vermögen gebracht.
Nein. Er hat hier in Mainz gelebt, hat auf einem Anwesen gelebt, hatte Gesinde.
Anno Domini 1468.
So belehrt uns ein unscheinbarer handschriftlicher Eintrag. Da starb
auf St. Blasiustag.
Das ist der 3. Februar, also heute vor 545 Jahren. Da starb, ja wer?
Der ehrsame Meister Henne Ginsfleiß.
Der Mann, den wir Johannes Gutenberg nennen.
The man of the millennium.
Fett gedruckt sei sein Name in Ewigkeit.
Hähnchen Gänsfleisch.
Oder einfach nur
Henne.
Oder auch, ach, lassen wir's.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an Johannes Gutenberg, der am 3. Februar 1468 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.